Ich glaube, dass gerade das Bauen im Bestand Zukunft haben wird, vermehrt Zukunft haben auch muss, gerade auch jetzt vor den Themen, wie bekommen wir Immobilien tatsächlich grün.
Herzlich willkommen zum ImTalk, dem Podcast von Immobilienmanager. Und ich darf heute recht herzlich begrüßen Markus M. Burkhardt, Verwaltungsrat Strohbeck Capital. Wir wollen nämlich heute mal auch über die Sichtweise eines Schweizers, du bist kein Schweizer, aber du sitzt in der Schweiz, sprechen auf den deutschen Immobilienmarkt unter anderem. Schön, dass du da bist.
Ja, Salihoi, pflegen wir in Engelberg zu sagen.
Erstmal, gestern war das Fußballspiel. Wo hast du gestern geschaut und wie sind die Schweizer so drauf?
Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, weil natürlich zwei Herzen schlagen da in meiner Brust. Natürlich als Deutscher, aber schon so lange in der Schweiz. Deshalb bin ich ganz glücklich, dass das Spiel 1:1 ausgegangen ist.
Das heißt, es ist für dich auch gut, dass die Schweizer weiter sind. Ja.
Ja. Auf jeden Fall. Also, es war ein tolles Spiel. Ich fand die Schweizer sehr gut. Und ja, freue mich, dass es kein Sieg für Deutschland war, aber natürlich auch, dass es am Ende kein Sieg für die Schweiz war.
Herrscht in der Schweiz dann auch so ein bisschen EM-Euphorie oder ist das eher nüchterner?
Ich muss gestehen, ich bin zurzeit in Spanien in den Ferien und bin deshalb dieser Situation ein bisschen entflohen. Ich glaube, die Euphorie ist ein bisschen verhaltener. Also zumindest jetzt oben in Engelberg, in den großen Städten ist das sicherlich ähnlich wie in den großen Städten in Deutschland. Aber jetzt bei uns oben in Engelberg ist die EM-Euphorie oder dieses eher ein bisschen schwächer.
Wir machen es wie bei jedem im Talk. Wir starten mit ein paar Anfangsfragen, um auch dich ein bisschen kennenzulernen. Käsefondue oder doch lieber Currywurst?
Käsefondue.
Im Urlaub lieber in die Berge oder doch ans Meer?
Weil ich ja in den Bergen lebe, gehe ich im Urlaub dann gern ans Meer.
Und dann lieber ans Mittelmeer oder fährt man durchaus auch mal an die Nordsee?
Also ans Mittelmeer. Ich habe hier unten ein kleines Häuschen und fühle mich hier unten an der Costa Blanca ganz wohl. Da kann ich mich auch zurückziehen, auch wenn ich unter dem Jahr mal ein bisschen einen freien Kopf brauche und die Berge ein bisschen erdrückend sind, dann freue ich mich, wenn ein bisschen Meeresbrise um die Nase weht.
Das glaube ich. Und Stichwort Digitalisierung. Was ist deine Lieblings-App auf deinem Handy?
Booking.com.
Und für das private Depot, lieber eine Anleihe oder eine Aktie?
Aktie.
Immobilienwirtschaft. Wie bist du dazu gekommen? Ich glaube, du hast einen sehr langen Hintergrund, was Immobilienwirtschaft angeht. Und wie bist du als Deutscher dann zu einem Schweizer Unternehmen gekommen?
Wie ich zur Immobilienwirtschaft gekommen bin, war anfangs ein bisschen Zufall. Mein erster Arbeitgeber, die UBS, hat mich in das Real Estate Investment Banking geschickt seinerzeit. Bin aber dann der Immobilienwirtschaft eigentlich bis heute, also seit 20 Jahren, treu geblieben, einfach weil ich die Immobilienwirtschaft auch mag. Immobilien tragen ja einen sehr wesentlichen Teil zur Lebensqualität eines Menschen bei. Sie geben ein Gefühl von Heimat und ein Gefühl von Geborgenheit. Und ich freue mich, dass ich das irgendwie auch mitgestalten kann. Fehlt mir ein bisschen so das kreative Gen. Sonst wäre ich vielleicht gerne Architekt geworden oder hätte gerne selbst Urbanisationen oder Quartiere entwickelt. Aber da mir das fehlt, hoffe ich über innovative Beratung und innovative Finanzierungsmodule meinen Teil dazu beizutragen.
Wenn du gern gestaltet hättest als Architekt, hast du eine Lieblingsimmobilie?
Wohnimmobilien. Also vielleicht so das Quartier auch in einem Gebäude, wo ich im Grunde genommen leben kann, wo ich wohnen kann, wo ich arbeiten kann, wo ich shoppen kann, wo ich vielleicht auch wellnessen kann. Das wäre so die ideale Immobilie.
Wie siehst du mit der Schweizer Brille betrachtet gerade den deutschen Immobilienmarkt? Ist das Glas halb voll oder halb leer?
Halb voll. Also ich glaube, in jeder Krise steckt ja zunächst einmal auch eine Chance. Und so eine Marktbereinigung tut vielleicht dem Markt auch wieder ganz gut. Die Player ändern sich. Man könnte auch sagen, die Spreu trennt sich vom Weizen. Und aus der Schweiz heraus betrachtet, als Insel der Glückseligen, glaube ich, ja, birgt so eine Krise jetzt aktuell wirklich auch Chancen, gerade auch für Investoren, sei es aus der Schweiz oder auch aus Deutschland.
In welcher Phase siehst du den deutschen Immobilienmarkt gerade? Also ist der Bodensatz erreicht? Geht es jetzt wieder nach vorne? Die ersten Private Equity Investoren und auch Family Offices sind ja wieder unterwegs. hört man. Glaubst du, das dauert noch ein bisschen? Letzte Woche gab es auch Investoren, die gesagt haben, das dauert mindestens bis 27, bis wir wieder so einen normalen Immobilienmarkt sehen werden. Was ist so deine Erwartungshaltung?
Also bis 27 glaube ich nicht. Ich glaube allerdings auch nicht, dass die Talsohle bereits erreicht ist. Ich denke, wir werden zumindest zum Jahresende, wenn auch eine ganze Reihe an Anleihen wieder Zurückzahlung fertig oder zur Zahlung fertig werden, durchaus nochmal große Probleme sehen, die sich ein bisschen auch verlagern werden jetzt von den Projektentwicklern zu den Bestandshaltern, die ganz enorme Probleme bekommen werden, auch in Zukunft, was die Bestände betrifft, die transformiert werden müssten Richtung ESG. Das ist ja auch ein ganz zentrales Thema, das ja jetzt gerade auch in die Krise meiner Ansicht nach ein bisschen hineinspielt. Und deshalb glaube ich, dass wir das schon noch einen Abwärtstrend in den nächsten Monaten sehen werden. Ob der über das Jahr 2025 hinausgeht, weiß ich nicht. Bis 27, denke ich, aber sollten wir die Kurve erreicht haben.
Wo siehst du die größten Chancen am Markt? Ist das Wohnen? Wird Büro noch weiter Probleme haben? Wie siehst du so die einzelnen Assetklassen?
Ich glaube, dass gerade das Bauen im Bestand Zukunft haben wird, vermehrt Zukunft haben auch muss, gerade auch jetzt vor den Themen, wie bekommen wir Immobilien tatsächlich grün. Wir haben eine ganze Reihe an, ich glaube, ich habe es erst kürzlich gelesen, dass 30% der Assets im Grunde genommen gar nicht mehr verkaufbar sind. Das ist im Übrigen kein neues Problem. Das wurde mir schon vor 2 Jahren gesagt, dass da bis zu 80% der Objekte in ein paar Jahren gar nicht mehr verkaufbar sind. Und aus diesem Problem sehe ich auch wie jetzt in der Krise allerdings wieder eine Chance, nämlich aus diesen Immobilien etwas Vernünftiges zu machen.
Das heißt, ihr schaut euch gerade konkret Portfolien großer Institutioneller an und schaut, was man da draus kaufen kann? Oder wie geht ihr gerade am Markt vor?
Ja, wir sind sogar dabei, diesbezüglich einen eigenen Fonds aufzulegen. Das wäre dann der zweite Fonds aus dem Hause Strothbeck, der gezielt sich an institutionelle Investoren richtet dieses Mal und der gerade von diesen großen Immobilienfonds und von den großen Bestandshaltern die sogenannten Stranded Assets erwerben möchte, um sie dann auch tatsächlich weiterzuentwickeln.
Jetzt hört man, dass Instis noch relativ verhalten sind, was Immobilieninvestments angeht. Wie sind so deine Gespräche?
Bei den institutionellen Investoren sehe ich das auch. Wir sind ja eher fokussiert auf die Family Offices und bis hin zu den vermögenden Privatkunden. Da sehe ich das Problem nicht. Ich glaube, die erkennen schon die Opportunitäten am Markt, die vermutlich der institutionelle Investor auch sieht, nur er darf aufgrund seiner Compliance und seiner Regulatorik nicht investieren heute. Aber ich denke und hoffe natürlich gerade auch für unseren eigenen Fonds, dass gerade wenn wir uns dahingehend bewegen, Stranded Assets zu erwerben, um diese dann ESG zu transformieren, dass dann die institutionellen Investoren auch wieder mitspielen. Es hilft Ihnen natürlich am allermeisten, denn meistens sind ja gerade die institutionellen Investoren in diesen Stranded Assets investiert und denen kann ja nichts Besseres passieren, als dass man diese jetzt weiterentwickelt und zu neuem Leben erweckt sozusagen.
Zumal eine drohende Regulatorik irgendwann einen gewissen Zwang dahinter setzen wird wahrscheinlich, wenn man dann weiß, wie es am Ende ausgehen wird.
Ja, also wie gesagt, das Problem ist nicht neu. Das ist alt, das ist bekannt. Ich finde, das Erschreckende, ehrlich gesagt, ist, dass die großen Fondshäuser oder die großen Bestandshalter nicht in der Lage sind oder sehr schwer in der Lage sind, tatsächlich dann auch in-house so eine Projektentwicklung an den Objekten vorzunehmen. Deshalb haben wir oder vertreten wir die Meinung, dass die Projektentwicklungsexpertise natürliche Bestandteile des Asset Management sein muss. Und das zahlt sich heute aus.
Hm. Hört man immer wieder, dass gerade die großen Instis, die großen Bestandshalter oftmals gar nicht wissen, was in ihrem Portfolio alles schlummert und gar nicht die Expertise haben, das alles so zu durchleuchten. Zumindest ist das, was man so hinter vorgehaltener Hand hört.
Das erste ist leider richtig, zum Teil. Ja, ich will jetzt nicht so schlecht über die anderen natürlich reden. Aber Was ich erschreckend finde, ist, dass das ist ein Grundproblem, diese großen Tanker, die sind viel zu behäbig, als dass die, ich sage mal, im Gegensatz zu einer jungen Boutique wie wir als Schnellboot reagieren können. Und das fällt ihnen natürlich heute auf die Füße. gibt aber wiederum eine Chance dann für junge Boutiquen wie uns oder auch andere, dann dort die Assets herauszukaufen, wenn diese eben dann die Projektentwicklungsexpertise mitbringen.
Jetzt hast du gerade schon erzählt, dass ihr ein Schnellboot seid und schnell agiert. Wie wichtig sind eigentlich Medien für euch und wie wichtig ist die Informationsbeschaffung über Medien? Weil man schon das Gefühl hat, dass gerade in dem professionellen Bereich, wo du unterwegs bist, sehr viel Off-Market passiert und sehr viele Informationen eigentlich gar nicht an die Presse rankommen. Wie gehst du mit diesen medialen Geschichten um, gerade so, zum Beispiel LinkedIn und auch wir als Medienhaus?
Naja, das ist die typische Blackbox der Immobilienwirtschaft. Ich bin die letzten 2 Jahre ein bisschen durch die Lande getingelt, gerade bei den PropTech-Veranstaltungen dafür zu werben, dass die Immobilienwirtschaft sich öffnen muss. Das heißt, die Blackbox muss ein bisschen gesprengt werden. Ich habe das getan vor dem Hintergrund unseres Wunsches, das Investmentmanagement möglichst KI-basiert zu steuern. Das ist in vielen Bereichen der globalen Weltwirtschaft möglich, aber in der Immobilienwirtschaft eben nicht, weil sie sehr intransparent ist und eine einzige große Blackbox. Und deshalb glaube ich, würde es der Immobilienwirtschaft oder kann es der Immobilienwirtschaft nur helfen, wenn die Immobilienwirtschaft aus sich heraus selbst diese Blackbox versucht zu sprengen. Und dann kommt man natürlich auch leichter an die Informationen, an die man kommen möchte. Wir lesen heute bereits für unser Investmentmanagement Tageszeitungen, Lokalzeitungen aus, also von der Nordsee bis hin zur Adria. Wir lesen Gemeinderatsprotokolle aus, etc. pp. Wir können Pendlerbewegungen analysieren und somit ziehen wir daraus schon Schlüsse, wie sich der Immobilienmarkt in einer Region entwickeln kann oder entwickeln wird. Aber das ist natürlich noch viel zu wenig, um tatsächlich von einem KI-basierten Investmentmanagement zu sprechen.
Wie kann es denn als Branche gelingen, dass das gerade der Punkt Transparenz, dass das gelingt? Also sind das Verbände, die da tätig werden müssen? Ist das eine intrinsische Motivation, die da kommen muss?
Ja eher Letzteres. Also diese Geheimniskrämerei soll sicherlich aufgebrochen werden. Das muss ein Thema sein, dass die Immobilienwirtschaft aus sich selbst heraus entwickelt. Wir sehen das ja im klassischen M&A, da ist jede Transaktion, die getätigt wird, veröffentlicht. Da weiß jeder, dass Unternehmen A hat Unternehmen B zu dem Preis kauft. Das funktioniert in der Immobilienwirtschaft nicht, weil der Nachbar nicht dem anderen erzählen möchte, zu welchem Preis er seine Büroimmobilie verkauft hat oder eingekauft hat. Frage mich allerdings, warum das so ein großes Geheimnis ist, weil im Grunde genommen weiß man ja dennoch den Preis ungefähr. Also es ist ja nicht so, dass man in der Immobilienwirtschaft sich jetzt nicht mit den Preisen der Büroimmobilie A, B oder C auskennen würde.
Das ist erstaunlich. Können da Verbände helfen? Du bist selbst ja auch engagiert im ZIA in der Schweiz.
Inwieweit da Verbände helfen können, weiß ich nicht. Es ist aber richtig, dass ich im ZIA engagiert bin. Wir sind da Mitglied und ich vertrete auch den ZIA in der Schweiz, arbeite auch sehr engagiert in den Ausschüssen mit, weil ich glaube, dass der ZIA die einzige Institution ist, über die wir als Immobilienwirtschaft uns Gehör verschaffen können und vor allen Dingen in der Politik auch etwas mitgestalten können. Und deshalb finde ich, ist der ZIA sehr, sehr wichtig. Ich sage immer, ich kann über einen ZIA viel mehr gestalten als beispielsweise über eine Parteimitgliedschaft in irgendeiner Partei, weil doch ein ZIA eher gehört wird und man in den Ausschüssen ganz dezidiert im Grunde genommen auch Politik, Gesetze, Gesetzesentwürfe mitgestalten kann. Und das finde ich hochspannend an so einem ZIA, weshalb wir uns da auch ein bisschen engagieren.
Jetzt kenne ich den ZIA in Deutschland natürlich sehr gut und auch Iris Schöberl war ja mal Immobilienmanager, Jurymitglied, ist jetzt leider ausgeschieden, weil sie jetzt Präsidentin geworden ist, das ZIA. Wie ist der ZIA in der Schweiz organisiert? Wie arbeiten die beiden zusammen? Wie habe ich mir das vorzustellen? Also sind das wirklich die Interessen der Schweizer, die du dann an die Deutschen herantrittst oder wie funktioniert die Arbeit?
Ja, in der Schweiz hat der ZIA ein bisschen eine andere Funktion als in Deutschland. Weil wir natürlich als deutscher Verband schwer an die Schweizer Politik herantreten können. Wir fokussieren uns dort in der Arbeit insbesondere auf das Brückenbauen zwischen den Ländern, insbesondere natürlich auch das Brückenbauen zwischen den Immobilienunternehmen. Also wir versuchen zu vermitteln, gerade Schweizer Unternehmen zu helfen, die auf den deutschen Markt wollen. umgekehrt deutsches Kapital in die Schweiz zu bringen oder auch umgekehrt. Das sind so die Themen, mit denen wir uns in der Schweiz beim ZIR befassen.
Jetzt hast du gerade schon einen großen Block angesprochen. Das ist so einer der Megatrends auch in der Branche KI. Was sind so die nächsten Schritte, was KI angeht? Und wo ist eigentlich eine Wunschvorstellung am Ende des Prozesses, wo du sagst, so könnte KI-basiert mein Geschäft eigentlich funktionieren und optimiert werden?
Also auf das Investmentmanagement bezogen ist natürlich die Wunschvorstellung schon, dass eine Maschine im Grunde genommen mir das Sourcing der Immobilie abnimmt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite mir aber auch sagen kann, wo entwickeln sich welche Märkte. Wie gesagt, wir können das zum Teil heute aus Pendlerbewegungen ablesen. Das heißt, wenn ich eben erkenne, dass von kleinen Gemeinden viel in große Städte fährt oder wir in Gemeinden Baurecht schaffen für Senioren, wir wohnen in einem übergeordneten Maße, dann erkenne ich natürlich, dass in dieser Gemeinde vielleicht der Altersdurchschnitt ein bisschen höher ist und kann so natürlich daraus ablesen, dass die Opportunität im Seniorenwohnen höher ist als im Studentenwohnen. Aber wir sind eben noch nicht so weit, weil die Immobilienwirtschaft an sich, wie gesagt, die bekannte Blackbox ist.
Macht ihr da vieles selbst oder braucht ihr dafür auch Partner, die euch da quasi unterstützen? Wie funktioniert das?
Wir haben in der Tat angefangen, solche Themen selbst zu entwickeln, haben dann aber festgestellt, dass es so viele unterschiedliche PropTechs gibt, in Deutschland wie in der Schweiz, und man im Grunde genommen die einzelnen unzähligen PropTechs, die es am Markt gibt, und jeder für sich ist sehr, sehr gut, dass man die einfach nur in einem großen Ganzen eigentlich zusammenfügen müsste, um dann eine ideale Software zu haben, eine entsprechende Lösung zu haben für ein KI-basiertes Investmentmanagement.
Jetzt macht ihr sehr viel in eurem Portfolio und ihr finanziert unter anderem auch Unternehmen in den unterschiedlichsten Kapitalstrukturen. Fonds hast du gerade schon erwähnt. Was funktioniert derzeit eigentlich am Markt am besten, wo du sagst, da ist so unser Bereich, der gerade am wachstumsstärksten ist?
Naja, also prinzipiell versuchen wir ja alles ein bisschen anders zu machen als die anderen. Ich habe vor kurzem erst wieder einen gefragt, ob wir denn kleine Revoluzzer sein wollen. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen einfach neuen Ideenraum geben, sowohl im Kapitalmarkt als auch in der Immobilienwirtschaft. Wir haben einfach Visionen und ja, vielleicht sind wir deshalb schon kleine Revoluzzer, aber im Wesentlichen geht es darum, als Schnellboot eben schnell auf Märkte reagieren zu können. Das bedeutet, wenn ich heute erkenne, wie es ja jetzt immer öffentlicher wird, dass wir bei den großen Immobilienfonds große Probleme haben mit den sogenannten Stranded Assets, dann kann ich als kleine Boutique in 4 Wochen einen neuen Fonds auflegen und den an die Kapitalmärkte bringen. Umgekehrt haben wir von Beginn an im Grunde genommen darauf geachtet, gerade bei unseren Fonds, wenn ich zum Beispiel den Strobeck Multi-Asset Allocation Fonds nehme, der ja den offenen Immobilienfonds mit einem Aktienfonds unter einem Dach vereint. Vor 3,5 Jahren hat jeder, als die Idee das erste Mal aufgekommen ist, gesagt, jetzt fängt Burkhardt wieder an zu spinnen. Jetzt gerade aber ist es genau der richtige Fonds zur richtigen Zeit, weil dadurch, dass wir ja einen Teil in Aktien investieren dürfen, überbrücken wir die transaktionsarme Zeit. Das heißt, dort, wo ein klassischer offener Immobilienfonds nicht investieren kann, nicht arbeiten kann, liegt das Kapital brach. Während es in unserem Fall in Aktien investiert ist und dennoch Rendite für Investoren im Grunde genommen erwirtschaften kann. Das Problem natürlich ist, dass ein institutioneller Investor in einen solchen Fonds aktuell aufgrund der Regulatorik gar nicht investieren darf. Und hier fokussieren wir uns auf die privaten Investoren, wobei wir jetzt nicht Kleinstanleger ansprechen mit unseren Fonds, sondern ausschließlich, sagen wir mal, semiprofessionelle, in der Schweiz heißt das qualifizierte Investoren, ab einer Größenordnung 200.000, 250.000 oder eben unsere Family Offices, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da sehen wir durchaus auch den Bedarf und insbesondere auch das Interesse im Grunde genommen, in solche Projekte zu investieren.
Wie oft am Tag rufen euch große Bestandshalter an und bieten euch Stranded Assets in Anführungszeichen an?
Stranded Assets in der Tat bis heute noch nicht so viel. Wir haben jetzt vor kurzem einen Club-Deal installiert und haben in diesen 100 Millionen eingeworben, um tatsächlich in Distressed Opportunities zu investieren. Und da füllt sich unser Postfach doch schon ansehnlich aktuell.
Jetzt ist natürlich der Ankauf die eine Geschichte. Das andere ist, ich muss das auch verwalten und ich muss das ESG-konform irgendwie kriegen. Das ist nicht mehr wie früher, so Managed to Core. Ich streiche das grün an und finde einen neuen Mieter, der mir irgendwie die Miete dafür bezahlt. Das ist heute wesentlich aufwendiger. Macht ihr das alles selbst oder wie funktioniert der Prozess bei euch?
Ja, also das ist ja die Projektentwicklungsexpertise, sehe ich als natürlichen Bestandteil eines Asset Managements. Und deshalb haben wir das in-house. Merken allerdings, dass wir mit den Leuten, die wir aktuell beschäftigen, das in der Tat nicht zu meiner vollen Zufriedenheit abdecken können. Deshalb sind wir jetzt gerade bei einem, werden wir wohl den Einstieg eines großen Projektentwicklers bei Strohbeck Investment Partners bekannt geben, der genau dann solche Themen auch wirklich abdecken kann, nämlich im Grunde genommen Bauen im Bestand genauso wie Manage to Green, also der die Expertise sicherlich mitbringt, diese Expertise hat, weil er schon seit vielen, vielen Jahren am deutschen Markt und auch im Schweizer Markt erfolgreich tätig ist. Und so helfen wir uns im Grunde genommen, diese Projektentwicklungsexpertise in-house auch dann wirklich mitgestalten zu können für die Investoren.
Ist diese Struktur auch die Zukunft? Also viele Developer stürzen sich auf Service Development, weil sie sagen, das ist das Einzige, wo ich gerade noch Geld verdiene. Ist diese Struktur aus institutioneller Investor oder semi-institutioneller Investor und angebundenem Projektentwickler, ist das die Zukunft?
Ich glaube, ja. Also es wäre wünschenswert auf jeden Fall, weil gerade Immobilienfonds oder Immobilienmanager, Bestandshalter, Immobilien sind nicht nur Zahlen. Das ist ja genau der Unterschied zwischen Immobilien und einer Aktie. Und da bedarf es der Projektentwicklungskompetenz im Haus. Und also uns hilft das ungemein. Ich meine, das Thema zieht sich ja auch in andere Bereiche, gerade in der heutigen Zeit. Wir sind ja auch sehr stark, also die zweite große Säule bei uns ist ja das Beratungsgeschäft, wo wir aktuell im Auftrag vieler Sparkassen und Volksbanken Restrukturierungsmaßnahmen durchführen bei Projektentwicklern. Und auch da kommen wir von der Immobilienseite. Das heißt, wir kommen nicht nur mit dem Rotstift und versuchen Stellen zu streichen, wie das jetzt vielleicht klassische Restrukturierungsberater tun, sondern eben weil wir diese Immobilienexpertise und insbesondere auch die Entwicklungsexpertise haben, versuchen wir im ersten Schritt erstmal zu schauen, wie kann ich vielleicht ein Asset im Portfolio weiterentwickeln, dass man dadurch die Insolvenz abwenden kann, weil ich den Wert des Portfolios vielleicht doch noch steigern kann, bevor ich anfange, in die Bilanz zu gehen und dann mit dem Rotstift anfange, Stellen zu streichen oder ein Unternehmen komplett in die Insolvenz zu führen.
Du hast gerade schon erwähnt, ihr unterstützt also auch Banken bei deren Portfolio. Da schlummern ja auch einige Leichen drin, vermute ich mal. Ist das auch eine Gefahr, dass sich so negativ auf den Immobilienmarkt auswirkt, dass die Leute keine Lust mehr haben auf Immobilie, weil die Gefahr einfach zu groß ist, weil man das Blackbox-Thema sieht?
Das hängt davon ab, wie wir kommunizieren. Also ich betone ja immer wieder, jede Krise ist auch die Chance. Und wenn wir dringen mit dieser These gerade jetzt bei den kleineren Investoren auf jeden Fall durch, die natürlich verstehen, dass ich heute zu ganz anderen Konditionen einkaufen kann, die natürlich verstehen, dass die Preise heute am Boden sind und wie bei einer Aktie im Grunde genommen ich dann einsteige, wenn die Preise tief sind. Von daher glaube ich nicht, dass die Lust an der Immobilie verloren geht. Es ist in allererster Linie ein Kommunikationsthema, das wir transportieren müssen.
Ja, du hast gerade schon gesagt, ihr macht natürlich auch Consulting, ihr macht aber nicht nur das, sondern ihr macht M&A, Financing, Real Estate Management, Fondsgeschäft, also ihr habt verschiedene Säulen, auf die ihr euch konzentriert. Welche Säule ist gerade am wachstumsstärksten?
Kann man so gar nicht sagen. Also wir sind natürlich innerhalb der Beratung aktuell stark gefragt, was die Restrukturierung betrifft. Also Restrukturierung und Sanierung macht aktuell den größten Teil unserer Beratungsmandate aus. Danach kommt dann die Finanzierungsthematik, die sich dem natürlich anschließt, denn eine gute Sanierung, eine gute Restrukturierung muss auch eine Finanzierung sich anschließen. Von daher greift das ja auch miteinander über.
Wie ist so dein Blick, wo stehen wir in 3 Jahren im Immobilienmarkt? Sind wir wieder bei den alten Zeiten? Sagst du, wir sind wieder bei einem normalen Niveau, wir haben wieder einen Zins, der langfristig eine Bedeutung haben wird? Oder glaubst du, dass wir so ähnlich japanische Verhältnisse, so extreme Amplituden im Zyklus haben werden?
Ich glaube, es wird sich wieder normalisieren, zumindest am deutschen Markt. Die Schweizer sind ja schon immer hier ein Land der Glückseligen gewesen und da haben wir ja nicht diese enormen Schwankungen und diese hohe Volatilität wie in Deutschland. Ich glaube aber, es wird sich in Deutschland wieder einpendeln. Ich glaube nicht, dass wir diese Zinspolitik bekommen, wie wir das in den letzten 10 Jahren hatten. Das hat der Markt im Übrigen aber auch nicht gut getan. Das sehen wir ja heute. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir wieder eine Normalisierung bekommen und dass gerade aus dem Thema Bauen im Bestand Immobilien wirklich grün zu machen und das nicht nur mit Worthülsen zu erklären, sondern tatsächlich auch anzupacken und das zu tun. Ich glaube, das ist die Zukunft der Immobilienwirtschaft in den nächsten Jahren und darauf freue ich mich, weil ich finde es toll, wenn, ich sage immer, eine Immobilie lebt. Deshalb bin ich ja in die Immobilienwirtschaft gegangen. Man spürt wirklich, dass eine Immobilie sich entwickelt. Wenn ich von Begrünen oder von Manager Green spreche, heißt es ja nicht nur Efeu an die Hauswand zu pflanzen, sondern wirklich auch eine Immobilie neu zu gestalten, um sie lebenswert zu machen für die Menschen. Sei das Büro, sei das Residential, sei das ein Mix aus beidem. Das ist ja auch ein Thema, das immer mehr kommt, dass ich versuche, Wohnen, Arbeiten, Leben, Urlaub unter ein Dach zu bringen. Also weg von der 15-Minuten-Stadt hin zur 5-Minuten-Stadt, gerade in den engen Ballungsräumen, wo der Platz ohnehin immer enger wird.
Jetzt sprichst du auch viel mit internationalen Investoren. Wie ist deren Blick auf Deutschland, gerade in Hinsicht auf die politische Umgebung? Es gibt ja durchaus den einen oder anderen Internationalen, der sagt, Mensch, dieser Rechtsruck, den wir in ganz Europa ja erleben, der ist auch eine Gefahr, auch die nicht mehr so starke Verlässlichkeit, gerade von der deutschen Politiklandschaft, ist eine Gefahr. Sehen die das ähnlich oder sagst du, die sind eigentlich relativ gelassen, Schweizer Mentalität eben?
Also die Schweizer insbesondere haben Sorge, dass die Politik, wie sie aktuell läuft, so weitergeht. Die haben jetzt weniger Angst vor einem Rechtsruck in Europa, glaube ich, sondern die haben eher Angst vor dieser höheren Form der Bürokratie, von den hohen Abgaben, von der Komplexität. Es ist gar nicht so einfach, wie man denkt, wenn ich als Schweizer in Deutschland investieren möchte. Deutschland hat ganz zentrale Themen der Regulierung, die man in der Schweiz gar nicht kennt. Das ist auch ein Thema, wo ich mich jetzt in ZIA viel mehr engagieren möchte, um das Thema Deregulierung voranzutreiben. In der Schweiz, nur als Beispiel, darf jeder einem anderen ein Darlehen geben. Das ist in Deutschland komplett undenkbar. Und das sind so Themen, die ein ausländischer Investor verstehen muss. Und der Schweizer hat Angst vor der heutigen Regierung, sagt, solange so eine Regierung wie heute vielleicht am Ruder ist, haben wir Sorge zu investieren. Der Schweizer hat Angst vor einem Euro, was im Umkehrschluss natürlich aber auch dazu führt, dass wir schon spüren, dass sehr viele deutsche Investoren wieder in die Schweiz wollen. Make your money Swiss again ist ja so ein Slogan, mit dem wir teilweise auch arbeiten, weil der Deutsche sich Sorgen macht, wie sich Deutschland in Zukunft entwickelt, sowohl politisch als auch was die Stabilität eines Euros beispielsweise betrifft und dann versucht, in der Schweiz einen sicheren Hafen zu finden. Also wir haben heute viel mehr Investoren aus Deutschland, die in die Schweiz investieren wollen, als umgekehrt.
Meine Abschlussfrage, die ich immer stelle, was wünschst du dir von Politik und Immobilienbranche?
Von der Immobilienbranche, dass sie transparenter wird. Von der Politik, dass sie mehr entbürokratisiert und mehr dereguliert.
Das ist kurz und knapp auf den Punkt gebracht, lieber Markus.
Vielen Dank.
Vielen Dank, lieber Markus Burkhardt, für das Gespräch, in dem wir unter anderem über die Chance von Stranded Assets sprachen, die Rolle von Verbänden, künstliche Intelligenz, den Rechtsruck in der Gesellschaft und die Sichtweise eines Schweizer Investors auf den deutschen Immobilienmarkt. Vielen Dank für das Gespräch.